SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur, am Mikrofon Lucia Stettler. Gast in der heutigen Sendung ist Wafa El-Sadik, die erste Frau, die es als Generaldirektorin an die Spitze des weltberühmten Ägyptischen Museums in Kairo geschafft hat. Wafa El-Sadik, Anlass für dieses Gespräch ist Ihre überaus spannende und aufwühlende Autobiografie «Es gibt nur den geraden Weg, mein Leben als Schatzhüterin Ägyptens». Sie schildern darin die vielen Widerstände, die Sie in Ihrem Berufsleben aus dem Weg räumen mussten, sowohl als Frau wie auch als nicht regimetreue Staatsbürgerin. Im Buch lese ich, dass dieser Titel «Es gibt nur den geraden Weg» ein Lebensmotto Ihrer Mutter gewesen sein muss. Wie genau ist es zu verstehen?
Ja, wir sind so erzogen, dass wir wirklich nur den geraden Weg gehen müssen. Meine Eltern waren sehr lieb, aber sehr streng. Und die waren immer gegen irgendeine Art von Korruption oder Lügen und so weiter. Wir müssen nur die Wahrheit immer sagen, auch wenn es uns schadet. Und deswegen kam dieser Titel, es gibt nur den geraden Weg, weil ich an meine Mutter immer gedacht habe, als ich Probleme in meiner Karriere gehabt habe.
Es ist auch eine Anspielung an die krummen Touren, die offenbar mit dem Regime von Hosni Mubarak in Ägypten Einzug hielten. Unter seiner Ägide, das schildern Sie ja auch, grassierte ja sehr stark die Korruption.
Ja, das war sehr, sehr stark. Und bevor ich diesen Job akzeptiert habe, habe ich mich so überlegt, soll ich mit einem korrupten Regime arbeiten? Wie kann ich mit solchen Regime arbeiten, ohne korrupt zu sein? Und dann wieder kam dieser Hintergrund in meinen Kopf, meiner Mutter, die immer gesagt hat, nur den geraden Weg, weil wenn man den geraden Weg geht, dann ist man geschützt.
Aber er bedeutet auch, eine dicke Haut zu haben.
Richtig. Das war lustig, weil wenn man zum Beispiel Nein sagt zu einem Befehl von Mubarak oder vom Ministerium und ganz selbstbewusst Nein sagen, dann waren die Leute irritiert. Die haben immer gedacht, die ist stark oder jemand beschützt sie, wer beschützt sie und so weiter. Wurde auch gefragt, ob jemand mich beschützt und dann habe ich immer Ja gesagt. Ich habe gesagt, Gott ist immer an der Seite, der nur versucht, richtig zu sein, korrekt zu sein.
Wafa El-Sadik, bevor wir näher ins Gespräch eingehen und eben auch zeigen, wie Sie diesen geraden Weg in Ihrer Karriere gegangen sind, möchte ich noch ein paar Worte sagen zu Ihrem Werdegang. Sie wurden 1950 in einem kleinen Dorf im Nildelta geboren, wuchsen in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater war Ingenieur, Ihr Großvater leitete den Hafen von Alexandria. Während der Suezkrise flüchteten Sie mit Ihrer Familie nach Kairo, wo Sie dann auch Ägyptologie und Archäologie studierten. Später promovierten Sie in Wien. In Ägypten arbeiteten Sie in verschiedenen Funktionen als Archäologin. Und dann während einer beruflichen Reise nach Köln verliebten Sie sich dort in den Geschäftsführer der Domapotheke, in Ihren späteren Ehemann Asmi, der ebenfalls aus Ägypten stammte. Sie blieben dann 16 Jahre in Deutschland, wo ihre beiden Söhne aufwuchsen. 2003 kehrte die Familie schließlich nach Kairo zurück. Ein Jahr später folgten sie dann dem Ruf ans Ägyptische Museum und leiteten dieses bis Ende 2010. Viele Hörerinnen und Hörer kennen sicher dieses legendäre Museum mitten in Kairo, direkt am Tahrirplatz gelegen. Es ist der Touristenmagnet, denn es beherbergt die weltweit größte und bedeutendste Sammlung ägyptischer Kunst. Rund 120.000 Exponate soll sie umfassen aus 4.500 Jahren Kulturgeschichte. Wenn Sie sich so all diese Museumsgegenstände in Erinnerung rufen, was sind so die wichtigsten und vielleicht auch berühmtesten Schätze, die Sie dort beschützen mussten?
Ja, wichtig sind alle Objekte. Ich fand zum Beispiel, dass die Leute sagen Tutanchamun-Maske, aber die Tutanchamun-Maske ist einer von den Objekten, die wir als Meisterwerke der altägyptischen Kultur haben. Wir haben auch aus römischer Zeit, wir haben die Mumienporträts. Alle Mumienporträts können auch eine Konkurrenz für die Mona Lisa sein. Wir haben die Schätze aus Tanis, das ist Gold und Silber, Masken und Särge und Schmuck aus Tanis, aus Ostdelta. Wir haben natürlich von Tutanchamun ungefähr 5000 Objekte. Jedes Objekt ist einmalig. Aber meine Lieblingsperiode im Museum ist die Amarna-Periode. Das ist die Zeit von Echnaton und Nofretete.
Man spürt es schon, wenn Sie davon erzählen, Wafel Sadik, Sie sind auch heute noch, wenn Sie auch im Ruhestand sind, noch sehr verbunden mit diesem Ort. Das ist schon ein Herzstück in Ihrem Leben.
Ja, ich bin auch sehr, sehr verbunden mit dem Museum. Ich helfe den jungen Kolleginnen. Ich helfe auch jetzt bei einem Projekt, das wir, was ich angefangen habe, die neue Beschriftungen im Museum. Wir wollen das zu Ende führen. Und da sind die jungen Kolleginnen sehr aktiv und ich helfe denen bei diesen neuen Beschriftungen, auch bei Museumspädagogik, und ich halte Vorträge vor die Kollegen im Museum, damit ich die motivieren kann und ermuntern.
Also Beschriftungen, das heißt die Vitrinenbeschriften auf den neuesten Stand bringen.
Richtig.
Sie schildern in Ihrem Buch Wafel Sadik, dass Sie bei Ihrem Amtsantritt im Jahre 2004 schockiert waren, in welch desolatem Zustand Sie das Ägyptische Museum vorfanden. Die Angestellten waren offenbar überhaupt nicht motiviert zu arbeiten und auch im Museum selber lag vieles im Argen. Was für gravierende Mängel fielen Ihnen denn damals zum Beispiel auf?
Ich habe zum Beispiel in den Vitrinen die alten Beschriftungen gesehen. Manche waren kaputt, manche waren falsch geschrieben. Manche Objekte sind nicht beschriftet. Die Farbe im Museum, obwohl das Museum sollte renoviert sein in 2002, aber im Museum war die Wände so schmutzig und die Vitrinen voller Staub und die Beleuchtung kaputt. Und als ich ins Keller gegangen bin, das war dann wie ein Albtraum. Ich bin reingekommen, da war nur Spinnennetz und Staub wie in Horrorfilmen. Aber jetzt, Gott sei Dank, der Keller sieht ganz anders aus.
7 Jahre waren Sie im Amt. Auf was sind Sie besonders stolz, dass Sie erreicht haben in dieser Zeit?
Ich bin stolz auf erst die Motivation der Kollegen, die jetzt wirklich was Gutes machen wollen. Ich bin stolz auf die Abteilung Amarna, was ich neu installiert habe. Ich habe einen Architektur- und Skulpturgarten am Ostseite des Museums gemacht, nachdem ich die Objekte restauriert habe. Ich bin auch stolz auf die vielen, vielen, vielen Objekte, die ich auch restauriert habe im Museum. Aber was mich sehr glücklich macht, war die Arbeit mit den blinden Kindern und das Kindermuseum im Ägyptischen Museum. Das ist ein einzigartiges Museum, was in der ganzen Welt nicht das Gleiche gibt.
Mit der Museumspädagogik sind Sie eben in Deutschland vertraut geworden und Sie haben sie dann nach Ägypten gebracht und auch gesehen, dass man eben etwas für Kinder machen muss, um ihnen die Faszination an diesen alten Schätzen zu wecken. Sie waren ja nicht nur für all diese Exponate im Ägyptischen Museum zuständig, sondern Sie waren auch als Generaldirektorin verantwortlich für die Wanderausstellungen ins Ausland. Das war eine Riesenarbeit, das liest man auch in Ihrem Buch. Und in dieser Funktion betreuten Sie auch 2004 die Tutanchamun-Ausstellung, die unter anderem in Basel zu sehen war und auch bei uns Besucherrekord verbuchen konnte. Ich denke, für Sie war das auch immer eine Nervenprobe, wenn das Ägyptische Museum Exponate ins Ausland schickte.
Genau. erst natürlich die Auswahl, weil bei uns möchte man die besten Objekte schicken, aber wir können nicht die besten Objekte immer schicken, weil das sind Objekte, die man nicht transportieren kann oder die sind fragile. Besser, dass wir die bei uns behalten aus Materialien wie Holz oder Leder. Und da muss man erst kämpfen im Ministerium. Und danach, wenn die Objekte geschickt wurden, dann, ja, ich kann nicht schlafen, bis ich weiß, dass die Objekte ganz sicher ins Museum gelandet ist. Und dann muss ich jeden Tag Berichte bekommen, ob alles in Ordnung ist, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur stimmen und so weiter. Und ich bin immer genervt, bis ich weiß, dass die Objekte wieder zurück sind. Aber gleichzeitig, das war immer eine große Freude, wenn man sieht, wie viele Besucher die Ausstellungen besuchen. Und auch, wir haben sehr viel Geld gewonnen, weil wir das Geld für Ägypten brauchen. In 7 Jahren haben wir ca. 120 Millionen Dollar bekommen von der Sonderausstellung im Ausland.
Sie haben es erwähnt, es ist ein riesiges Risiko natürlich, wenn man solche alte, kostbare Gegenstände in die ganze Welt hinausschickt. Und deshalb hatte die Regierung offenbar mal rund 20 Jahre ein Reiseverbot für die Schätze aus dem Tutankhamon-Grab erlassen, weil offenbar 1982 einmal eine Skulptur beschädigt wurde. Und dieses Reiseverbot schaffte dann Mubarak wieder ab. Warum?
Ja, jetzt wollte der Mubarak das größte Museum der Welt bauen in Gizeh und wir brauchten das Geld und da hat man gesagt, okay, wir schicken Tutanchamun nochmal, damit wir Geld bekommen.
Und mit diesem Museum wollte er ganz klar eine Konkurrenz schaffen zum Ägyptischen Museum?
Ja, es ist keine Konkurrenz, es ist das Tod für das alte Museum. Wenn wir die wichtigsten Objekte ins neue Museum bringen, dann ist das alte Museum tot eigentlich.
Und wie ist denn der Stand jetzt von diesem Museum?
Wir haben kein Geld und da habe ich gestern einen Bericht gelesen von der Altertümerverwaltung. Das Museum wird ungefähr Ägypten 800 Millionen Dollar kosten. Die Japaner haben uns Lohn von 400 Millionen Dollar gegeben. Diese Summe ist schon ausgegeben und da fehlt noch 400 Millionen. Und da will der Minister eine Art Fundraising überall in der ganzen Welt machen, damit er Geld bekommt, um das Museum zu bauen.
Und was sieht man denn jetzt schon? Eine Baustelle?
Eine Baustelle, nicht viel von der Baustelle auch, aber was gebaut ist, ist das Labor und die Magazinen, wo man Objekte aus den verschiedenen Orten von Ägypten gebracht hat, um die zu restaurieren.
Da wollte sich Präsident Mubarak ein Denkmal schaffen, oder das war der Grund dafür?
Ja, genau. Die haben gesagt, die vierte Pyramide. Und es war lustig, als ich Ende 2010, genau 2 Wochen bevor meiner Rente, hat der Minister mich gefragt, ob ich das neue Museum leiten kann. Und ich sollte eine Liste von 100 Meisterwerken auswählen, damit wir ganz schnell so ein Pavillon für Mubarak, das er im September 2011 eröffnen kann und ich sollte diese 100 Meisterwerke aussuchen und nach Gizeh schicken und ich habe protestiert und ich habe gesagt, erst, es gibt kein Museum, da ist nichts zu sehen dort, zweitens, wir können nicht die Meisterwerke aus dem Ägyptischen Museum nach Gizeh schicken, nur damit Mubarak eine Eröffnung macht und Schicksal ist, dass Mubarak gehen musste.
Die Regierung Mubarak, die hat Ihnen Ihre Arbeit sehr erschwert. Das kann man in Ihrem Buch nachlesen. 2010 gingen Sie in Pension, Wafael Sadiq. Nur ein paar Wochen später, am 25. Januar, begannen auf dem Tahrirplatz mitten in Kairo die Demonstrationen. Wo waren Sie an diesem historischen Tag? Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, 25. Januar war für mich ein normaler Tag, weil ich nicht sehr viel wusste von den Demonstrationen. Ich wusste, dass die jungen Leute auf die Straße gehen, aber ich habe gedacht, ja, nach ein paar Stunden kommt die Polizei und schickt die wieder nach Hause. Ich meine, die Nachrichten, die haben dann gesagt, ein paar hundert junge Leute gingen auf die Straße und die haben protestiert, aber die gehen wieder zurück nach Hause und es ist alles in Ordnung und es ist überhaupt kein Problem.
Also Sie haben sehr sympathisiert mit den Demonstranten und Sie schreiben auch, wären Sie 20 Jahre jünger gewesen, hätten Sie sich zu ihnen gesellt.
Genau, auch wegen meinem Mann. Wir haben keine Möglichkeit, in der Stadt zu gehen. Die Straßen waren blockiert. Wir sind nicht jung. Aber zwei Tage später waren wir auch in Tahrir.
Und dann haben Sie eben von einem Journalisten erfahren, ich glaube, das war der erste Informant, dass offenbar das ägyptische Museum geplündert wird. Und ich kann mir vorstellen, diese Nachricht, die hat Sie mitten ins Herz getroffen.
Richtig. Am Anfang habe ich gesagt, nein, das kann nicht wahr sein, weil das Museum ist sehr gut geschützt. Ich wusste nicht, dass die Polizei zurückgezogen ist und dass die Sicherheitsleute im Museum nach Hause gegangen sind. Deswegen habe ich ihnen gesagt, nein, das Museum ist sicher, kann nicht sein, dass das Museum geplündert ist. Aber als ich die ersten Bilder im Fernsehen gesehen habe, war ich schockiert und bis heute noch. Es tut mir so weh, wenn ich an die Objekte denke, die bis heute fehlen. Besonders die aus der Amarna-Periode und besonders, dass ich eine Statue von Nofertiti, unvollendete Statue, zeigt Nofertiti stehend, die ich aus dem Magazin in Schauraum gebracht habe und sagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Statue, wie kann man die im Magazin behalten. Und diese Statue ist gestohlen.
Und ist nicht mehr aufgetaucht?
Nicht mehr aufgetaucht. Und der das gestohlen hat, die Statue ist unvollendet. Das heißt, kein richtiger oder ich meine, kein normaler Räuber wird so eine Statue stehlen. Es muss jemand, der weiß, wie wichtig diese Statue ist.
Sie sagen, die Polizei und die Sicherheitsleute waren nach Hause gegangen, also stand das Museum völlig ungeschützt da.
Genau, genau. Und ich war auch schockiert, weil bei uns gibt es Bewachungskamera 24 Stunden. Und ich konnte nicht glauben, dass mit der Bewachungskamera, die von Anfang an registrieren sollte, wer nahe zum Museum gekommen ist und auf dem Dach geklettert hat und dann wieder runter ins Museum. Dass diese Geschichte kann ich bis heute nicht richtig glauben, weil das alles muss auf Videokassetten aufgezeigt.
Gab es denn nie eine Untersuchung?
Es gibt bis heute Untersuchungen, aber wir wissen noch nicht die Wahrheit.
Und was ist Ihre These? Was ist damals geschehen?
Ja, meine These ist, erst wenn man von 25. Januar bis 28., als das passiert ist mit der Plünderung, da waren die jungen Demonstranten oder die nicht nur jungen, da waren das ganze Volk auf die Straßen und die haben nie ein Geschäft geplündert. Die Geschäfte im Tahrirplatz waren nicht geplündert. Zweitens, wie wussten diese Demonstranten, dass genau zu dieser Zeit die Polizei wird zurückgezogen und auch die Sicherheit das Museum verlassen? Wer hat die Information gegeben? Das ist alles geplant und nicht einfache Plünderung.
Aber die Armut ist ja offenbar so schlimm, dass es wahrscheinlich sehr attraktiv wäre, wenn jemand realisiert, das Museum ist offen, man kann einfach reinspazieren, dass man das halt tut.
Ja, aber zu dieser Zeit wusste keiner. Mhm. Als das Museum geplündert ist, wusste man nicht, dass genau in diese Minuten die Polizei weggeht.
Und das war genau in diesem Moment, also als die abgezogen waren, ja, sind die anderen
eingedrungen. Genau, und die kamen vorbereitet, wenn die dann ins Museum wirklich, wie man erzählt, vom Dach mit einem Seil, Das ist jemand, der für diese Plünderung vorbereitet hat.
Was war der Zweck?
Zweck natürlich genau wie diese Geschichte mit den Gefängnissen. Man hat alle Gefängnisse in Ägypten aufgemacht und die Schwerkriminellen aus den Gefängnissen auf die Straße geschickt, damit die Leute denken, wenn Mubarak weggeht, dann ist Ägypten unsicher. Auch die ganze Welt will sagen, Ägypten kann nicht ihr Kulturerbe schützen, wenn Mubarak und seine Leute weggehen.
Das muss für Sie, wie gesagt, einer der schlimmsten Momente gewesen sein, als Sie eben quasi zuschauten, wie sich offenbar Menschen da einfach bedienen im Ägyptischen Museum. Mhm. Tauchten denn einige Gegenstände wieder auf?
Ja, weniger als die Hälfte sind zurück und die sind restauriert. Und vor ein paar Tagen wurde eine Ausstellung im Ägyptischen Museum organisiert. Die Ausstellung zeigt die Objekte, die zurück sind und auch die restauriert sind.
Und die wurden wo aufgefunden? Überall in Ägypten oder wo?
Ja, das ist eine andere Sache. Manche Objekte, die kaputt gemacht wurden, sind natürlich im Museum gefunden. Ich meine, die Plünderer haben die Objekte auf den Boden geschmissen und kaputt gemacht. Aber andere Objekte sind im Garten, aber nicht viel, im Garten des Museums. Eine Geschichte sagt, dass einer hat eine Statue in einer Tasche in U-Bahn-Station gefunden. Der andere sagte, da hat man in einem Müllkorb in der Nähe vom Museum eine Statue gefunden. Und das ist, was wir von der Altertümerverwaltung als Nachrichten bekommen. Aber die ganz wichtigen Objekte sind verschwunden.
Und doch bei aller Trauer um die Zerstörung und den Verlust eben dieser wertvollen Gegenstände war auch für Sie dieser 28. Januar, als das Ägyptische Museum geplündert wurde, zugleich, so lese ich, ein Tag der Erlösung.
Genau. Ich habe so viele Leiden gesehen. Die armen Leute sind viel ärmer geworden. Die haben nichts zum Essen zu Hause. Die haben keine Möglichkeit, ihre kranken Kinder ins Krankenhaus zu bringen. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, wie die Reichen leben. Die sind viel reicher als die Saudis und die Emiratis, und zwar die Ölländer. Woher haben die das Geld? Das Geld gehört dem Volk. Und gleichzeitig geben die den Armen gar nicht. Da gibt es keine richtige Schule für die armen Leute. Da gibt es kein Krankenhaus. Gar nichts. Und ich war sehr wütend auf unsere Regierung, weil ich das jeden Tag erlebt habe, wenn die Leute zu mir kommen mit ihren kranken Kindern und sagen, wir brauchen Geld, wir können keine Medikamente kaufen. Gleichzeitig, ich habe ein Angebot von Frau Mubarak, dass ich für sie arbeite. Und ich wusste nicht, wie ich ihr Nein sage. Aber innerlich war entschieden. Ich habe mir gesagt, nein, ich arbeite nicht mit diesem Regime. Und da kam die Revolution direkt und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, ich bin jetzt erleichtert.
Also das war ein Tag der Erlösung und Sie beschließen auch, eben fortan keine Arbeit mehr auszuführen, die in irgendeiner Verbindung mit Mubarak, seiner Frau und dem Regime steht. Und gleichzeitig nahmen Sie sich vor, dieses Buch zu schreiben.
Genau, weil ich so viel, wie ich gerade erzählt habe, erlebt. Ich habe diese Leiden von den Armen erlebt, ich habe die Korruption und die Mächtigen und die Reichen erlebt und ich wollte das schreiben. Ich habe gedacht, wenn ich das nicht schreibe, dann wissen die Leute nicht, wie es in Ägypten war.
Sie reden hier, wie gesagt, sehr offen über Korruption, über Machtmissbrauch und über die abenteuerlichen Arbeitsbedingungen, die Sie am Museum erlebt haben. Durften Sie denn unter Mubarak nicht darüber sprechen?
Ich habe eigentlich gesprochen, aber dann wurde nicht auf mich gehört. Manchmal bekam ich offizielle Briefe, dass wenn ich zum Beispiel zur Presse spreche, dann werde ich bestraft.
Also so ein Buch, wie Sie es jetzt geschrieben haben, wäre nicht möglich gewesen unter Mubarak?
Nein, ich wollte es schreiben. Ich meine, am 28. Januar war Mubarak noch da und wir wussten nicht, dass er weggeht. Ich habe mich entschieden zu schreiben und habe gedacht, ich bin eine Historikerin, ich muss die Geschichte erzählen.
In den letzten Monaten ist vieles in Ägypten passiert, Mursi ist abgesetzt, die Bewegung der Muslimbrüder verboten, das Militär ist jetzt am Ruder. Wie beurteilen Sie die aktuelle politische Situation?
Das ist genau, was die meisten Ägypter wollten in der Zeit von Mursi. Es gab keine Sicherheit im Lande. Da waren nur die Muslimbrüder, die alles in der Hand gehabt haben. Es war wieder eine Art Diktator. Und die archäologischen Städte waren in Gefahr, weil der Mursi hat überhaupt nicht versucht, sie zu beschützen. Und die meisten Ägypter wollten, dass das Militär alles in der Hand nimmt, damit wieder Sicherheit ins Land kommt. Wir haben Vertrauen zum Militär und ich bin sehr glücklich, dass die Situation jetzt so ist. Ägypten braucht eine starke Hand, die Frieden und Sicherheit ins Land bringt.
Aber was muss denn passieren, Ihrer Meinung nach, dass sich die Wünsche der arabischen Revolution eben des breiten Volkes wirklich erfüllen, mittel- und langfristig?
Dass wir jemanden haben in jedem Land, der sorgt für die Sozialgerechtigkeit. Nummer eins Sozialgerechtigkeit und dann Bildung. Mit so vielen Analphabeten kann man keine Demokratie haben. Mit so starker Armut kann man keine Demokratie haben. Erst Bildung, Sozialgerechtigkeit, Dialog zwischen die verschiedenen Gruppen. Die Leute müssen den anderen akzeptieren. Dann können wir wirklich erreichen, was diese Revolutionen wollten.
Herzlichen Dank, Wafael Sadiq, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so konsequent den geraden Weg gehen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sie hörten die Sendung Reflexe, heute mit Wafael Sadiq, der ersten Frau, die als Generaldirektorin an die Spitze des Ägyptischen Museums in Kairo berufen worden war. Ihre Erinnerungen sind unter dem Titel «Es gibt nur den geraden Weg – Mein Leben als Schatzhüterin Ägyptens» im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Redaktion und Moderation dieser Sendung Lucia Stettler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.